Ich freue mich, euch so ausgeschlafen zu sehen. Wir sind bei einer sehr spannenden und zentralen Geschichte im Alten Testament. In dieser Reihe Gott offenbart sich. Ich habe jetzt die letzten Wochen eine literarische Arbeit gemacht. Und zwar hat der frühere Bischof der Nordelbischen Kirche, Professor Dr. Ulrich Wilkens, mal in den 70er Jahren als Theologieprofessor in Hamburg ein neues Testament mit Kommentaren herausgegeben. Das war sehr, sehr verbreitet damals, fast 300.000 Auflage. Das ist seitdem aus dem Druck und gibt's nicht mehr. Und jetzt will ein Verlag das nochmal neu rausbringen, hat mich gebeten, das ein bisschen zu aktualisieren. Da habe ich dran jetzt gearbeitet. Heute Nachmittag muss ich den Rest machen. Sonntagsarbeit ist eigentlich verboten, aber egal. Auf jeden Fall hat er auch einen Studienführer geschrieben zu diesem, der hinführt aus dem Alten Testament ins Neue. Und er sagt, diese Stelle hier in 2. Mose 3, die ihr sicher ja alle schon in der Vorbereitung zum Gottesdienst gelesen habt, aufgrund der Textangabe im Programm, diese Stelle ist eigentlich das Zentrum der Gottesoffenbarung im Alten Testament. Und er zieht so diesen Studienführer zum Alten Testament, erscheint im Herbst, diese Linie hinein in das Neue Testament. Der Schlüssel, so sagt er, ist es zum Verständnis des Alten Testamentes und die Brücke zwischen Alten Testament und Neuen Testament, Zentralpunkt der Offenbarung Gottes. Warum haben wir eigentlich so eine Reihe jetzt, Gott offenbart sich? Ich glaube, es ist wichtig, dass wir neben den Predigten, die so manchmal das ganz Persönliche und die Frage, wie lebe ich und wie soll ich leben, bearbeitet, auch mal Predigten haben, die so Horizonte erweitern, die sozusagen einen Weg durch die Heilsgeschichte zeigen, durch die Geschichte Gottes mit den Menschen. Und die uns ein Verständnis dafür geben, dass es eine sich entfaltende Offenbarung gibt. Also dass das, was Gott tut, in eine Geschichte hineingewoben ist und dass auch wir einen Platz in dieser Geschichte haben. Dass diese Geschichte einen Anfang hat und ein Ziel und dass sie eine Mitte hat, nämlich in Jesus. Wo es Vorläufer gibt vor Jesus und wo es Nachläufer oder Nachfolger gibt, so wie uns, dich und mich. Das fängt jetzt, wenn man es so liest, 2. Mose 3, ganz unscheinbar an, dort in der Wüste, im Sinai, eine Halbwüste. Ich lese es mal vor. Mose hütete die Schafe Jethros, seines Schwiegervaters, des Priesters in Midian. Das ist wahrscheinlich so ein bisschen Steppe, Halbwüste, hier und da ein Busch, ein Strauch. Die Geschichte von Mose ist vorausgegangen. Er war Sohn, adoptierter Sohn einer der sicher vielen Töchter des Pharaos und hat eine ägyptische Erziehung genossen, ist aber eigentlich ein Hebräer gewesen, das wusste er. Er hat sich dann empört gegen die Unterdrückung seiner hebräischen Stammesbrüder, hat einen Ägypter mal schnell umgebracht, musste fliehen. Jetzt finden wir ihn verheiratet vor mit der Zippora, das ist die Tochter des Hohenpriesters, der Midianiter, eins mit den Israeliten verwandten Volkes dort im Sinai. Es geht weiter. Und er trieb die Schafe hinter die Wüste. Ich weiß nicht, wo hinter der Wüste ist. Sehr interessanter Ausdruck. Aber er trieb die Schafe hinter die Wüste und kam an den Berg Gottes Horeb. Den Horeb hatten wir jetzt letzte Woche schon. Da hat der Tobias Feigs geredet. Das ist dieser Gottesberg. Wir mussten ein bisschen schieben, weil jemand nicht konnte. Letztes Mal ist der Tobi sozusagen eingesprungen. Dadurch haben wir die Chronologie ein bisschen durchbrochen. Damals war, also in der Zukunft von jetzt aus gesehen, war Elia oder wird Elia sein dort am Horeb. Jetzt sind wir das erste Mal am Horeb, nämlich mit Mose. Er wird hier zum ersten Mal erwähnt, dieser Berg. Das ist der Berg höchstwahrscheinlich, wo heute das Katharinenkloster ist, wo auch Tischendorf diesen bedeutenden Kodex gefunden hat, diesen aus dem 4. Jahrhundert Kodex Sinaiticus. War schon jemand mal dort auf dem Sinai an diesem Katharinenkloster? 1, 2, 3, 4, immerhin. Gottes im ersten Mal waren es 6 Leute. Ich war noch nicht da, aber meine Frau war schon da. Ich weiß nicht, was das jetzt sagen soll, aber auf jeden Fall ist das sozusagen die Realität, mit der wir uns auch auseinandersetzen müssen. Gut, dort an diesem Horeb passiert jetzt was ganz Besonderes. Der Engel des Herrn erschien dem Mose in einer feurigen Flamme aus dem Busch. Und Mose sah, dass der Busch mit Feuer brannte und doch nicht verzehrt wurde. Und er sagte, ich will da hingehen und genau anschauen, dieses große Gesicht, warum der Busch nicht verbrennt. Der Engel des Herrn, hier zum ersten Mal auch im Alten Testament eine geheimnisvolle Erscheinungsweise Gottes, offenbar. Manche sagen, das ist eine Art präinkarnatorische Erscheinungsweise Christi, müsst ihr jetzt nicht verstehen. Auf jeden Fall, es ist ein Ort, wo Gott nahe kommt, der Engel, der Bote des Herrn. Das Wort Engel heißt ja eigentlich Bote, Malach auf Hebräisch. Der selbst ist nicht erkennbar, das ist kein Putte, auch kein irgendwie übergewichtige nacktes Engelchen oder sowas, sondern da ist ein Feuer. Und in diesem Feuer, das Feuer ist in diesem Dornbusch und der Dornbusch verbrennt nicht. Das zeigt, das Feuer braucht die Materie gar nicht zur Existenz. Also es lebt nicht von dem Verbrennen dieser Materie, sondern es ist in sich dort. Wir merken in diesen Worten eine Grenzerfahrung. Der Mose merkt es auch, da ist was Besonderes. Es ist ein gewöhnlicher Busch und doch ist da ein Feuer und das ist wiederum kein gewöhnliches Feuer, sondern eine Art Gottesfeuer. Eine Grenze ist erreicht, so wie es immer passiert, wenn Gott und Mensch zusammenkommt, wenn die jenseitige und die diesseitige Welt in einen Kontaktpunkt kommen, da geschieht etwas, was so an der Grenze vom Natürlichen zum Übernatürlichen ist. Mose kann dieses Feuer nicht erzeugen, er kann es nur wahrnehmen. Er merkt, das ist was ganz Besonderes, eine Offenbarung, ein Widerfahrnis, ein gewöhnlich ungewöhnliches Ereignis, ein Busch, der brennt, aber nicht verbrennt. Er ist verwirrt, er ist beeindruckt, er tritt näher. Und jetzt geht's weiter. Also Mose geht jetzt an diesen Busch etwas näher ran. Da aber der Herr, zu diesem Wort kommen wir gleich noch, sah, dass Mose hinging zu sehen, rief Gott ihn aus dem Busch und sprach, Mose, Mose. Er antwortete, hier bin ich. Und Gott sprach, tritt nicht herzu, zieh deine Schuhe aus von deinen Füßen, denn der Ort, darauf du stehst, ist heiliges Land. Wir merken, die Offenbarungen von Mose auf diese Gotteserfahrung sind nicht unbedingt wohlige Gefühle. Das ist ja so eine seltsame Vorstellung, die wir in der christlichen Gemeinde vor allen Dingen in der letzten Zeit irgendwie immer weiter entwickelt haben, dass wir denken, wenn wir was mit Gott zu tun kriegen, dann müssen wir uns immer dabei wohlfühlen, ja? Natürlich gibt es sowas, Friede, der unser Verstehen übersteigt. Natürlich gibt es auch manchmal Erfahrungen, wo wir wirklich Gottes Gegenwart spüren. Dieses bekannte Lied, It is well with my soul, da hat ein Mann ganz Furchtbares erlebt, seine Frau, seine Töchter verloren und dann kann er sich hinsetzen und schreiben, auch wenn diese Wellen über mich gehen, It is well with my soul. Aber in der Bibel haben wir auch diese andere Realität, nämlich, dass da, wo es eine Gotteserfahrung gibt, es etwas, ja, dass es so ist, dass der Mensch erschreckt. Ein heiliges Erschrecken. So geht's Mose hier. Der sagt nicht, oh wow, Halleluja, ich habe eine Gotteserfahrung. Wie cool ist das denn, ja? Endlich merke ich mal, ja, was von Gott, sondern wow, da ist was. Da muss ich aufpassen. Das ist besonders. Das ist potenziell sogar gefährlich. Mose erkennt, dass ein heiliger Augenblick ist. Seid still und erkennt, dass ich Gott bin. So heißt es einmal in der Bibel. Ehrfurcht ist die angemessene Reaktion auf diese Gotteserfahrung. Aber Mose will jetzt wissen, was ist das genau? Weil nur ein Feuer, was brennt und eine Stimme, wer ist das und was ist das, der oder das dazu ihm redet? Und dann spricht Gott ihn an und sagt, ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks, der Gott Jakobs. Und Mose verhüllte sein Angesicht, denn er fürchtete sich, Gott anzuschauen. Beim Elia hatten wir das auch. Er versteckt sich in dieser Höhle und da kommt diese Urgewalt Gottes vorbei im Sturm und im Feuer und im Erdboden. Und er verhüllt sich und er wartet, bis das alles vorüber ist. Und dann begegnet Gott ihm ganz sanft in diesem Windhauch, in dieser feinen Stimme, die sehr leicht auch überhörbar ist. Und er merkt auf einmal, da ist Gott. Und so geht's hier dem Mose auch. Und jetzt spricht Gott, Vers 7, der Herr sprach, ich habe gesehen das Elend meines Volkes in Ägypten und habe ihr Geschrei gehört über die, die sie bedrängen. Ich habe ihr Leid erkannt. Gott stellt sich vor als der Gott Abrahams, der Gott der Vorväter, Gott Sarahs und Rebekkas und Leas und Rahels, all dieser Menschen, die ihn erfahren haben. Er ist kein Fremder. Mose hat jetzt aufgrund seiner Erfahrung auch keine neue Religion gegründet. Ja, das machen ja manche. Die haben irgendwelche Erfahrungen und machen eine neue Religion. Passiert ja sozusagen täglich. Aber das macht er nicht, sondern er wartet, bis er hört und Gott sagt, ich bin der gleiche Gott der Geschichte. Er ist der gleiche Gott, der schon gehandelt hat und jetzt ist Mose dran in dieser Erfahrung. Er betet an, er hört, er wird still, hörend, gehorchend, mit verhülltem Haupt vor Gott. Und dann sagt Gott, ich bin der, der die Unterdrückten sieht. Ich bin der, der sieht, wenn es Menschen schlecht geht. Ich bin der, der sieht, dass das Volk am Ende ist. Ich sehe die Bedrängnis, die sie erleben. Ich bin der Gott, der auf die Menschen achtet, auf die niemand achtet. Das finde ich ganz großartig. Es ist kein Gott, der sich selbst sucht, anders als viele der Götter der damaligen Zeit. Es ist kein Gott, der von den Menschen unbedingt Ehre und Achtung und Opfer und sowas will, sondern Gott, der die Menschen sieht in ihrer Not. Ich bin herniedergefahren, dass ich sie errette von der Hand der Ägypter und sie herausführe aus diesem Land in ein gutes und weites Land, in ein Land, darin Milch und Honig fließen. An den Ort der Kanaaniter, Hethiter, Amoriter, Pheresiter, Heviter und Jebusiter, so hießen die alle. Gott offenbart sich in seinem Rettungswillen. Ganz witzig finde ich hier und ganz wichtig, dieses, was er sagt, ich bin herniedergefahren. Das kommt zum zweiten Mal vor im Alten Testament. Das erste Mal, wo Gott herniedergefahren ist, als er den Turmbau zu Babel sich angucken wollte. Da wollten ja die Menschen einen Turm bauen, der so hoch ist, dass er bis in den Himmel reicht. Und wirklich in einer satirisch-ironischen Weise berichtet die Bibel, Gott musste erstmal runterfahren, um dieses Ding überhaupt anzugucken. Ja, das war aus seiner Perspektive so klein. Aber jetzt fährt er nicht hernieder, sozusagen spöttisch, ironisch oder so. Was machen da diese kleinen Menschen? Sondern er kommt hernieder in seiner Erbarmung, in seiner Liebe. Er möchte ganz nahe kommen. Er sagt, ich bin herniedergefahren, ich habe es mir angeguckt. Und ich habe gesehen, wie die Menschen, wie mein Volk leidet. Und dann kommt diese ganze Geschichte der Befreiung der Sklaven, Let my people go. Eine Geschichte, die inspiriert hat durch alle Zeiten hindurch, die für das Selbstbewusstsein der Afroamerikaner in Amerika, die als Sklaven dorthin geschleppt worden waren, in den Südstaaten, vor allen Dingen in den Plantagenarbeiten, ganz, ganz wichtig war. Die Identifikation mit diesem Gott, der sie nicht vergessen hatte, sondern der auf ihrer Seite war, sogar gegen die frommen Sklavenbesitzer. Let my people go. Das ist dieser Punkt. Gott zeigt sich dem Volk als der, der sich erbarmt, der herabkommt, der nahe kommt. Die ganze biblische Geschichte ist eine Geschichte des Herabkommens Gottes. Eine Geschichte des sich Einlassens auf uns. Das hätte er gar nicht nötig. Aber er tut es aus Liebe. Weil nun das Geschrei, Vers 9, der Kinder Israels vor mich gekommen ist und ich dazu ihre Angst gesehen habe, wie die Ägypter sie ängsten, so gehe nun hin. Ich will dich zum Pharao senden, dass du mein Volk, die Kinder aus Ägypten führst. Gottes Offenbarung dort am Dornbusch hat ein Ziel. Es geht nicht darum, dass der Mose ein religiöses Erlebnis hat, sondern das ist maximal eine Begleiterscheinung. Es geht um was ganz Handfestes. Mose soll die Unterdrückten und Verängstigten, die Niedergebeugten und Ausgebeuteten Israeliten in die Freiheit führen. Die Antwort von Mose, die wir dann hören und die auch noch später etwas ausgeführt wird, ist verständlich. Er sagt nicht, juhu, endlich erkennt mal jemand mein Potenzial. Ja, ich habe mich so lange gecastet und beworben und so, es hat aber nichts genützt. Jetzt endlich kommt einer, der erkennt, was ich für ein super Potenzial habe. Nein, sondern es kommt ein tiefes Erschrecken. Wer bin ich? Das ist ein anderer Mose als der, der er war da vor 40 Jahren. Als junger Mann, aus meiner Perspektive ist er 40 Jahre jung. Da war er noch impulsiv, er vertraute wohl auf die eigene Kraft. Der hat da mal eben kurz so einen Ägypter kalt gemacht. Jetzt ist er ein ganz anderer Mose geworden. Nichts davon zu spüren, Unsicherheit, Fragen, Zweifel. Mose sprach zu Gott, wer bin ich, dass ich zu Pharao gehe und führe die Kinder Israel aus Ägypten. Jetzt komme ich zum Kern dessen, was ich erzähle und damit auch zum so auf die Zielgerade. Also keine Angst, ich werde euch jetzt nicht durch das ganze Alte Testament führen in dieser Weise. Ja, keine Angst, sondern jetzt kommt es zum Ziel hin. Worum geht's hier in dieser Begebenheit? Also er sagt, wer bin ich? Und Gott sagt zu ihm, ich will mit dir sein. Die Antwort Gottes auf die Unsicherheit von Mose ist die Zusage, ich will mit dir sein. Ist das jetzt cool oder ist das nicht cool? Ist das viel oder ist das nicht viel? Wenn Gott zu dir sagt, ich will mit dir sein. Ist das viel oder ist das nicht viel? Ist das viel? Ist das nicht viel? Also normalerweise, wenn so ein prophetisches Wort ist, wir sind ja so ein bisschen leicht charismatisch hier. Für manche sind wir zu wenig charismatisch, für andere sind wir viel zu viel charismatisch. Egal, ist halt so. Auf jeden Fall, weißt du, so ein tolles prophetisches Wort. Ich werde dich übermorgen mit dem Lottogewinn beschenken. Ja, das wäre doch mal was. Ne? Ich will mit dir sein. Ja, das wusste ich ja eigentlich sowieso. Gott ist mit dir. Aber ich glaube, für Mose ist es ganz wichtig, das zu hören. Ich will mit dir sein. Und dann kommt ein Zeichen. Aber das ist seltsamerweise ein Zeichen, das er nicht vorher bekommt, sondern dass er im Nachhinein erkennen kann, was er dann sowieso schon weiß. Ganz komisch. Das soll dir ein Zeichen sein, sagt Gott, dass ich dich gesandt habe. Wenn du mein Volk aus Ägypten geführt hast, dann werdet ihr hier Opfer darbringen an diesem Berge. Hä? Wo ist denn da das Zeichen? Ja, wenn du dann hinterher wieder hier bist, dann wirst du es gemerkt haben, dass es funktioniert hat. Vielleicht ist es dann für ihn ja wichtig. Manchmal ist es ja auch wichtig, dass wir im Rückblick sagen, okay, es war okay, wie Gott mich geführt hat. Das ist ja schon ein Zeichen, wenn da auf einmal 600.000 Israeliten oder, so wie ich glaube, dass es vielleicht gemeint ist, 600 Sippen, weil dieses Wort, hebräische Wort Elif, was man als 1000 übersetzt, auch Eluf gelesen werden kann, das wären 600 Sippen, das kann ich mir ein bisschen besser vorstellen, wo ich mir auch nicht vorstellen kann, 600 Sippen. Aber egal, dass die da hinkommen, das ist schon ein Zeichen, ne? Das wird dann in der Tat ein unbestreitbares Zeichen sein. Aber Mose fragt nochmal nach. Er will nochmal wissen. Es geht eben nochmal ein bisschen tiefer. Jetzt fragt er nicht nach dem Zeichen, sondern nach Gottes Namen. Und der Name hat im hebräischen Denken eine ganz besondere Bedeutung, nämlich er offenbart das Wesen. Goethe sagt, Namen sind Schall und Rauch. Ja, ob ich nur Roland heiße oder Siegfried, ist ja eigentlich völlig egal. Ich heiße übrigens Roland Siegfried. Aber ja, ihr könnt mich auch Siegfried nennen. Wehe. Aber egal. Das ist ja eigentlich völlig egal. Ja, ist eigentlich völlig egal. Aber bei Gottes Namen ist es eben nicht egal, weil der Name den Kern, das Wesen Gottes in sich enthält. Mose sprach zu Gott, wenn ich jetzt zu den Kindern Israel komme und spreche zu ihnen, der Gott eurer Väter hat mich zu euch gesandt und sie mir sagen werden, wie ist denn sein Name? Was soll ich dann sagen? Das ist eine ganz entscheidende Frage. Weil hinter dem Namen eine Vorstellung ist. Es gab damals sehr viele Namen, Gottesnamen in Ägypten. Isis, Osiris, bekannt aus Asterix, Aton, Horus, Amon, Aton, Re und. Auch in Ur in Chaldea, wo die ursprünglich herkamen, und in Kanaan, wo sie zwischendurch waren, überall gab es viele Götter. Was ist jetzt der Name Gottes, den Mose hier anspricht? Gott sagt, der Name ist, ich werde sein, der ich sein werde. Und er sprach, so sollst du den Kindern Israel sagen, ich werde sein, hat mich gesandt. Ehe Asher, Ehe auf Hebräisch. Ich werde sein, der ich sein werde. Also sollst du sagen, der ich bin, der ich werde sein, der hat mich gesandt. Was für ein Name. Der Name ist eigentlich ein offener, es ist eigentlich wie so eine, ja, wie ein Rahmen, aber wer der sein wird und wie er sein wird und wer er genau ist, das ist noch nicht genannt. Aber was gesagt wird, ist ganz, ganz stark. Er sagt nämlich, ich. Und Gott ist der Einzige, der wirklich sagen kann, ich, der in sich steht, der aus sich das Ich ist, von dem auch wir unser Ich haben. Ich, der Herr, der Gott eurer Väter, Gott Abrahams, Isaaks, Jakobs, ich habe mich gesandt. Das ist mein Name ewiglich. Daran soll man mich erkennen und daran soll man denken in alle Ewigkeit. Im Deutschen geht hier bei diesem Vers 15 der ganze Punkt verloren. Man muss es hebräisch lesen. Da heißt es, so sollst du den Kindern Israels sagen, der Herr, nämlich Yahweh. Und das ist die gleiche Wurzel wie sein oder werden. Ich werde sein. Also der Ich Bin, dieser Gottesname, der ist es. Gott, der für euch da ist in Treue, er offenbart sich. Jetzt komme ich zum Ziel. Ich hatte gesagt, dass Ulrich Wilkens, dieser noch lebende 88-jährige Professor, Bischof, dass der sagt, hier ist das Zentrale des Alten Testamentes. Weil er sagt, und da hat er meiner Meinung nach recht, diese Offenbarung des Gottesnamens ist der Punkt, an dem Gott direkt sich selbst zu erkennen gibt. Aber im Alten Testament eben noch unvollständig. Jesus aber nimmt das auf. Wir hören im Johannesevangelium, aber auch in den anderen Evangelien diese Ich Bin-Worte. Ich bin der gute Hirte. Ich bin das Brot des Lebens. Ich bin das Licht der Welt. Ich bin Alpha und Omega. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Ich bin das Licht der Welt. Und all diese Worte des Ich Bins sind die Antwort auf diesen offenen Gottesnamen im Alten Testament. Ich bin, der ich bin. Ich werde sein, der ich sein werde. Jesus sagt so, ich bin es. Und in seiner Gefangennahme in Johannes 18 kann man das lesen, als sie dort an Gethsemane im Garten in der Nacht ihn gefangen nehmen wollten. Da sagt er, wen sucht ihr, als die Soldaten da so auf diese Jünger und auf Jesus stürmen. Und da sagen sie, wir suchen Jesus von Nazareth. Und da sagt Jesus, ich bin es. Und dann heißt es, ist an der Stelle, die oft überlesen wird, da fielen sie zurück. Da kippten die um, weil diese Offenbarung des Ich-Bin-Namens auf einmal solch eine Kraft entfaltet, dass sie so wie Mose auf einmal niedersinken müssen. Jesus lässt einen Augenblick etwas von der Herrlichkeit, die in ihm ruht, aufblitzen, dieser Ich-Bin. Und für diesen einen Augenblick mitten in der Passionsgeschichte müssen sie niederfallen vor ihm. Und dann sagt er, komm hier, ihr könnt mich jetzt gefangen nehmen. Warum ist das jetzt für uns eigentlich alles wichtig? Ich glaube, es ist für uns ganz wichtig zu erkennen, dass wir Teil einer Geschichte sind. Und dass wir hineingehören in diese Geschichte von Abraham und Sarah und von Isaac und Rebekka und von Jakob und Rahel und so weiter und von Mose. Nicht jeder von uns muss ans Katharinenkloster fahren, so gerne ich das auch gerne mal würde. So ein Sehnsuchtsort für mich. Ich muss nicht diese Dornbusch-Erfahrung haben. Ich muss nicht Mose sein. Ich muss auch nicht Elia sein und da in der Höhle ein Erdbeben und ein Feuer und ein Sturm erleben. Sondern ich darf das als Teil meiner und unserer Geschichte erkennen. Der Mose ist Teil meiner Geschichte und deiner Geschichte, was er erfahren hat. Und indem wir uns hineinstellen in die Heilsgeschichte Gottes, gilt das alles auch für uns. Und Gott, so wurde es vorhin auch gesagt, im Gebet, Gott begegnet jedem von uns. Aber nicht sozusagen vom Punkt Null. Das entlastet uns, das macht uns demütig, das macht uns auch frei. Wir müssen nicht anfangen mit der Gotteserfahrung. Das Ich wird entlastet, sondern wir dürfen uns hineinstellen in diese Geschichte Gottes. Das macht demütig, das macht dankbar, das macht gewiss. Wir sind ein Teil des Volkes, das dieses erfahren hat. Auch uns will Gott sich zeigen, aber vielleicht ganz anders. Aber nicht abstrakt, nicht so, als wäre noch nichts passiert, sondern als Teil der Heilsgeschichte. Und das finde ich großartig. Deswegen freue ich mich über diese Reihe, die wir jetzt gerade haben in dieser Sommerzeit, weil sie uns einordnet und uns unseren Platz zeigt. Wenn wir gleich das Abendmahl feiern, ordnen wir uns auch an eine Stelle ein. Wir leben miteinander das noch einmal neu, was damals die Jünger mit Jesus erlebt haben, den neuen Bund. Am Sinai, dort, wo Mose dann hinterher hinkommt mit dem Volk, da bekommen sie die Gesetzestafeln und sie kriegen den alten Bund, sie kriegen den Bund Gottes. Ich bin euer Gott und ihr sollt mein Volk sein. Den neuen Bund gibt Jesus, der die Antwort auf den alten Bund ist. So wie Jesus mit seinem Ich Bin die Antwort auf diesen offenen Gottesnamen im Alten Testament ist. Und wenn wir gleich das Abendmahl feiern, dann nehmen wir daran Anteil. Herr, wir danken dir, dass wir Teil deiner Geschichte sein dürfen und dass du eine Geschichte hast mit uns und mit jedem Menschen. Herr, und lass uns auch etwas spüren von dieser Ehrfurcht und der Heiligkeit und gleichzeitig von deinem Erbarmen, deiner Liebe und deinem Nahekommen. Danken dir, Herr, dass wir dich erkennen dürfen in Jesus und dass du uns schon längst gesehen und erkannt hast, auch in unseren Nöten und Ängsten, und dass du uns herausholen möchtest. Amen.